Predigtvorlage, aber ich weiß nicht, ob das mit der Ermutigung heute so richtig was wird. Ich warne euch schon mal vor. Moment. Ja, da unten, ich weiß. Genau, okay. Ich meine, für alle diejenigen, die jetzt am Bildschirm sitzen, die hier im Gottesdienst sitzen, die brauchen schon ein bisschen Ermutigung. Wir haben nämlich alle Fenster auf und es ist recht frisch hier drin. Ich lege die Maske mal weg. Nein, hier oben geht's. Ich habe noch die Lichter, die wärmen an etwas auf. Ja, also guten Morgen auch von meiner Seite hier. Schön, dass ihr da seid. Schön auch, dass wir online miteinander da ja doch zumindest virtuell Gemeinschaft haben können. Es ist Aufgabe der Verkündigung, der Welt Christus zu bezeugen. Es ist Aufgabe der Verkündigung, der Welt Christus zu bezeugen. Gleichermaßen gehört es aber auch zu den Aufgaben der Verkündigung, den Gläubigen vom Evangelium her Orientierung zu geben. Orientierung für ihr Denken, Orientierung für ihr Reden, Orientierung für ihr Handeln als Christen hier in dieser Welt. Das finden wir schon, wenn wir ins Neue Testament, in die Paulusbriefe reinschauen. Paulusbriefe sind in der Regel so gestrickt, dass am Anfang eine lehrmäßige Entfaltung des Evangeliums kommt und im zweiten Teil kommen dann praktische Hinweise, Anordnungen sogar, praktische Hinweise, die oftmals auf konkrete Fragestellungen antworten. Die Frage, die uns, Tobias hat es heute Morgen ja schon schön angedeutet, die Frage, die uns in den letzten Wochen und Monaten Corona-bedingt natürlich beschäftigt und die sehr stark an Brisanz gewonnen hat, ist die, und die soll heute auch Gegenstand dieser Predigt sein, wie wir als Christen mit staatlichen Vorgaben angemessen umgehen können oder sollen. Wie wir als Christen mit staatlichen Vorgaben angemessen umgehen können oder sollen. Ganz ehrlich, ich hätte heute gerne über etwas anderes gepredigt. Gestern war Reformationstag und das ist natürlich für Leute wie mich eine Steilvorlage, die Rechtfertigung aus Glauben, die Gnade, die Liebe Gottes. All das hätte ich heute Morgen gerne gepredigt. Aber während der Vorbereitung ist mir klar geworden, oder habe ich für mich so empfunden, so muss ich sagen, dass heute möglicherweise was anderes dran ist. Gerne hätte ich was anderes gepredigt. Zu heikel scheint auch dieses Thema angesichts der unübersichtlichen Lage, die wir haben und angesichts der aggressionsschwangeren Stimmung. Ihr wisst ja, ich arbeite im Rathaus. Wir kriegen das ganz live mit, wie die Stimmung immer mehr kippt, wie es immer aggressiver wird. Trotzdem können wir uns als Gemeinde Jesu an der Stelle nicht einfach zurückziehen. Wir können uns nicht einfach rausnehmen, sondern wir sind gefordert, zu dieser Frage vom Evangelium her Stellung zu beziehen. Und die Betonung liegt auf vom Evangelium her. Und einen Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten, wie und inwieweit sich der Staat denn in unser Leben auch als Christen einmischen darf und das sogar bestimmen darf, wie es im Moment ja nun tatsächlich geschieht. Dazu möchte ich heute ein paar Texte aus dem Neuen Testament mit euch gemeinsam anschauen. Und einer der Haupttexte steht in Römer 13 von Kapitel 1 bis 7. Das soll die Grundlage dieser Predigt sein, aber den möchte ich erst später lesen. Blenden wir nochmal kurz zurück. Nach Pfingsten musste vieles neu organisiert werden in der judenchristlichen Gemeinde. Neu bestimmt und neu ins Verhältnis miteinander gesetzt werden. Wir denken natürlich zuallererst an die Frage Juden und Judenchristen. Juden und Heiden, wie gehen die miteinander um? In welchem Verhältnis stehen die jetzt seit Pfingsten? Wir denken an die gewichtige Frage, wo es Jahre gebraucht hat, um die zu klären. Gesetz Moses oder Evangelium? Inwiefern sind Christen verpflichtet, sich an die Tora zu halten? Und was eben auch neu bestimmt werden musste, war das Verhältnis von Staat zur christlichen Gemeinde, zur Kirche, zum Gläubigen. Wenn wir nachher den Text vom Römer lesen, zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs war Nero schon 3 Jahre Kaiser. Und vermutlich haben sich nicht nur die Christen in Rom angesichts dieses Herrschers so manche Frage gestellt. Warum sollten sie überhaupt Nero gehorchen, wenn doch Jesus der Herr, der Kyrios ist? Warum sollten sie als Leute voll Heiligen Geistes sich so anmaßenden Beamten fügen, die doch manchmal auch recht willkürlich gehandelt haben? Wird nicht angesichts des kommenden Gottesreiches, das Jesus ja verkündigt hat, nicht sogar jede staatliche Ordnung bedeutungslos? Insbesondere eine, die es jetzt nicht gut mit den Christen meint. Stellt es nicht sogar eine Anpassung an die heidnische Welt dar, wenn man Steuern zahlt, wenn man heidnisch-weltliche Gesetze beachtet und wenn man Menschen Ehrerbietung erweist, die mit Gott nachweislich nichts am Hut haben? Die Frage der Steuern, Paulus wird sie aufnehmen. Für viele Juden war diese Frage der Steuern damals eine ganz zentrale. Leute, die Steuern an die römische Besatzungsmacht zahlen, die waren Volksverräter in den Augen mancher jüdischer Gruppierungen. Volksverräter, die sich an Gott schuldig gemacht haben. Und hier waren es natürlich, das wissen wir, vor allem die Zeloten, die sich positioniert haben, extrem positioniert haben. Diese Zeloten, die hat man auch Sikarier genannt. Und Sikarier heißt übersetzt Dolchträger. Und das sagt schon alles aus, ja? Den Dolch unter dem Gewand. Die trugen den Namen nicht zu Unrecht. Die begnügten sich nicht mit dem passiven Widerstand gegen das Römische Reich, sondern sie glaubten, und das kennen wir aus den Kreuzzügen auch, dass Gott ihnen helfen würde, wenn sie selber zur Waffe griffen und sich in diesem Fall eben gegen Rom auflehnten. Und das noch Schlimmere dabei, die schreckten auch vor der Ermordung der eigenen Volksgenossen nicht zurück. Das ist den meisten nicht bekannt. Die töteten nicht nur römische Soldaten, sondern sie zerstörten auch Häuser von Juden, die der römischen Obrigkeit Steuern bezahlten. Sie verbrannten deren Erntevorräte und sie ermordeten Angehörige jüdischer Familien. Deshalb ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass auch Jesus selber schon recht früh von Pharisäern und Herodianern mit dieser Frage konfrontiert wurde und selbst Stellung beziehen musste, wem denn eigentlich seine Loyalität galt. Gott oder dem Kaiser? Vor diesem Hintergrund, was ich euch gerade gesagt habe, kriegt die Frage nochmal eine ganz neue Brisanz. Sie kommen zu ihm, wissen, wie heikel diese Frage ist, die Pharisäer und die Herodianer, und fragen direkt, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Und dann nochmal ganz konkret nachgeschoben, sollen wir sie geben oder nicht geben? In der Situation damals kann ich eigentlich nur falsche Antwort geben. Aber das ist alles Tolle. Jesus findet eine sehr einfache, verständliche, aber auch sehr kluge Antwort. Er sagt, es lässt sich diese Münze geben, ja, welches Gesicht ist drauf, der Kaiser. Und dann sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Markus 12, 17. Diese Antwort macht deutlich, was auch an anderen Stellen sichtbar wird im Neuen Testament. Nämlich, ganz wichtig, dass die beiden Reiche, die weltliche Staatsmacht und Gottes Reich, gar nicht miteinander vergleichbar sind und dass sie deshalb gar nicht in einer Konkurrenz miteinander stehen. Mit dieser Vorentscheidung, die die Frage schon beinhaltet, entweder Staat oder Reich Gottes, entweder der Kaiser oder Gott, da weist schon die ganze Fragestellung in eine völlig falsche Richtung. Es stimmt, Jesus hat viel vom Reich Gottes gesprochen, mehr als über jedes andere Thema. Aber wir sehen im Neuen Testament auch, zur Enttäuschung seiner Anhänger hat er sich stets jedem politischen Messiasverständnis verweigert. Und sie wollten ihn mehrfach zum König proklamieren. Dem hat er sich jedes Mal entzogen. Auch in der Verhandlung vor Pilatus, da stellt ihm dieser die Frage, na, bist du der König der Juden? Und was antwortet er? Einer meiner Lieblingsverse, ihr kennt ihn. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er begründet es dann nochmal und macht nochmal den Unterschied deutlich. Und in dieser Aussage, mein Reich ist nicht von dieser Welt, macht er ganz klar, dass Staat und Gottes Reich nicht Alternativen sind, die miteinander in Konkurrenz stehen, sondern die nebeneinander oder positionieren das besser in einer vertikalen Ordnung stehen, eins über dem anderen. Aber beide da und beide haben ihren Platz. Es gibt kein Entweder oder. Nachdem das klar ist, wie müssen wir uns natürlich jetzt die Frage stellen, wenn beide ihre Berechtigung haben, wie sieht Paulus, wie sieht Petrus denn dieses Verhältnis von Kirche und Staat, von Gläubigen und staatlichen Anordnungen? Und da kommen wir jetzt zu dem Text aus Römer 13, den ich gerne mit euch lesen möchte, Römer 13, Vers 1 bis 7. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, den Zoll, die Furcht und die Ehre gebührt. Starker Tobak, vor allem für uns mit unserer deutschen Geschichte. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Unterwerfe sich. Dieses Verb im Griechischen hypotasso meint die Unterordnung unter einen Höhergestellten, unter einen Höheren. Aber nun gibt es im Griechischen eine Besonderheit, die es im Deutschen nicht gibt und die kommt hier an dieser Stelle sehr stark zum Tragen. Kurzer Ausflug in die Grammatik. Wir kennen im Deutschen aktiv und passiv. Aktiv heißt, ich unterwerfe jemanden. Passiv heißt, ich werde von jemandem unterworfen. So wie wir die Deutsche das gern haben, gibt es ein Entweder-Oder, es gibt keine Mitte. Anders im Griechischen. Das Griechische kennt eine dritte Form, neben dem Aktiv und dem Passiv, nämlich das Medium. Das Medium. Und dieses Medium wählt Paulus hier an dieser Stelle. Das heißt, der Schwerpunkt bei dem Begriff unterwerfen liegt weder auf der Aktivseite allein, also nimmt den im Blick, der den anderen unterwirft, womöglich gewaltsam, noch liegt es allein auf der Passivseite, betrachtet also nur den, der gewaltsam möglicherweise sogar unterworfen wird. Unterwerfen, unterordnen im Medium, das heißt, es geht um die freiwillige Unterordnung unter den, dem ich ohnehin unterworfen bin. Eine freiwillige Unterordnung unter dem, dem ich ohnehin unterworfen bin. Nimmt also beides in den Blick. Beide sind beteiligt. Der, der sich unterordnet und der, der den anderen zur Unterordnung veranlasst. Wir finden das an anderen Stellen in der Bibel auch. Ich möchte nur eine zitieren, nämlich in Lukas 2,51. Da finden wir denselben Begriff. In derselben Form des Medium. Da geht es nämlich um den 12-jährigen Jesus. Ihr kennt die Geschichte alle, muss ich nicht wiederholen. Am Ende heißt es, dass er seinen Eltern untertan war im Medium. Das heißt, Jesus hat sich seinen Eltern in freiwilliger Weise untergeordnet, weil diese ihm als familiäre Obrigkeit verordnet waren. Also nicht nur Zwang, aber auch nicht nur Freiwilligkeit. Genauso Paulus hier in Römer 13. Er fordert nicht weniger von jedem Menschen als die freiwillige Unterordnung unter den Staat, dem der Mensch ohnehin untergeordnet ist. Und da gibt es keine Ausnahme. Er fängt diesen Satz an mit jede Seele, also jedermann. Damit sind auch die Christen gemeint. Auch für die Christen gilt das. Sie sollen sich den staatlichen Mächten unterordnen. Nun, das ist ja nun jetzt, kann man sagen, naja, das ist natürlich eine sprachliche Analyse, aber wir finden das bestätigt, wenn wir weiterlesen. Denn da heißt es, die bestehenden staatlichen Mächte sind von Gott verordnet. Sie sind von ihm verordnet. Im Deutschen wie im Griechischen gehören die Begriffe zusammen, da brauchen wir gar nicht so weit ins Griechische reingucken, da sehen wir es auch, aber im Deutschen auch. Die Unterordnung und die Verordnung beruhen auf einer Anordnung Gottes. Im Deutschen ganz eindeutig, wie gesagt, im Griechischen genauso. Die Unterordnung unter den Staat ergibt sich nicht aus der Tatsache, dass er ohnehin der Stärkere ist und ich mich sowieso ja nicht wehren kann. Die Pflicht zur Unterordnung, und das mag starker Tobak für uns sein, ergibt sich daraus, dass Gott das so angeordnet hat. Die staatlichen Mächte sind von Gott verordnet, angeordnet. Von Gott selbst ist diese Macht gesetzt. Und das verstärkt er dann nochmal in Vers 4, indem er zweimal den Staat als Gottes Dienerin bezeichnet. Und die Staatsdiener sind eben nicht nur Staatsdiener, die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, sondern sie sind Diener Gottes. Nun, ich arbeite seit 30 Jahren jetzt in der öffentlichen Verwaltung und ich kann euch sagen, das ist mein Verständnis auch von meinem Job. Ich habe mich nie nur als Staatsdiener verstanden, sondern immer als einer, der auch von Gott her an dieser Stelle steht, um den Menschen zu dienen. Staatsdiener sind Gottesdiener. Nicht alle gefallen uns, aber es ist tatsächlich so. Paulus betont es mehrfach. Und damit steht er ganz im Einklang mit Jesus. Wenn wir da nochmal, ich springe heute ein bisschen, aber ihr seid, glaube ich, alle in der Bibel so bewandert, dass euch das nicht so viel ausmacht. Blenden wir nochmal einmal zurück zur Verhandlung vor Pilatus. Pilatus macht Jesus nämlich deutlich, ich würde von dir etwas mehr Aktionismus hier erwarten, denn ich bin der, der über dein Leben entscheidet. Jetzt gilt's. Das hast du, Jesus, vielleicht noch nicht ganz gemerkt, worum es jetzt gerade geht. Also bitte, gib Gas, erklär mir, warum ich dich nicht verursachen will. Ich bin der, der über Tod und Leben entscheidet. Und was sagt Jesus? Du hättest diese Macht nicht, wenn sie dir nicht von oben, das heißt von Gott, gegeben wäre. Lassen wir das einen Moment sacken. Was sagt er damit? Diese Macht ist Pilatus von oben gegeben und Jesus akzeptiert das. Er sagt, ja, dir ist diese Macht von Gott gegeben. Und deshalb anerkennt er diese Autorität. Und zwar, und er unterwirft sich ihr mit einer Radikalität, die uns erschrecken lässt. Er ordnet sich dieser Macht so weit unter, dass er sich umbringen lässt. Noch gegenüber Petrus sagt er, Petrus, glaubst du nicht, dass mein Vater mir 12 Legionen Engel schicken könnte? Das ist keine Frage, dass Jesus der Stärkere ist. Er hätte jederzeit die Macht, das zu beenden. Und er ordnet sich unter, weil er anerkennt, diese Macht ist Pilatus von oben gegeben. Unterordnung unter staatliche Anordnung ist für einen Christen also nicht nur aufgrund der Strafandrohung wichtig, sondern um des Herrn willen, wie Petrus es schreibt oder wie Paulus es hier schreibt, um des Gewissens willen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch mit diesem Text geht und mit diesen Aussagen. Also, wenn man so Römer 13, 1 bis 7 liest, ganz ehrlich, man könnte Paulus schon für einen idealistischen Träumer halten. Einen, der von der Studierstube aus über den Staat philosophiert. So wie im alten Griechenland. Aber das ist ja nicht der Fall. Paulus hat den römischen Staat mit all seinen Vorzügen, er hatte das römische Bürgerrecht, aber durchaus auch mit seinen Schattenseiten und seinen Ungerechtigkeiten kennengelernt, und zwar am eigenen Leib. Er weiß, wozu die Vertreter des römischen Reiches fähig sind. Im Brief an Titus schreibt er ja was ganz Ähnliches. Erinnere es dran, dass wir uns den staatlichen Mächten unterordnen. So, und dann nochmal, um das ins Gedächtnis zu rufen, der Brief an Titus wurde ungefähr 65, 66 geschrieben, also während der Christenverfolgung unter Nero. Mitten hinein in die Christenverfolgung schreibt er, ordnet euch den staatlichen Mächten unter. Natürlich weiß Paulus, und das mag hier einen anderen Eindruck erwecken bei Römer 13, aber natürlich weiß er, dass nicht in jedem Einzelfall der das Gute tut, belohnt wird und der das Schlechte tut, bestraft wird. Er ist ja kein Träumer. Natürlich weiß er das. Und er verherrlicht auch den Staat nicht. Und er weiß auch sehr wohl um die Unheimlichkeit missbrauchter Macht, so wie Klaus Vollmer das ausdrückt. Und trotzdem, trotz der Mangelhaftigkeit, die ja allem menschlichen Tun anhaftet, auch dem Tun des Staates, hält er daran fest, dass der Staat von Gott die Aufgabe zugewiesen bekommen hat, das menschliche Miteinander in Ordnung zu halten. Er weiß darum, dass der Staat grundsätzlich Verbrechen wehrt und den Raum zu ruhigem Leben schafft. Denn auch das, müssen wir auf der anderen Seite sagen, auch das hat er ja erfahren, dass die römische Staatsmacht ihn in Schutz genommen und ihm das Leben gerettet hat vor den Juden, die ihn umbringen wollten. Und es scheint auch plausibel, ohne den Staat bliebe das Feld den Selbstsüchtigen, den brutalen Menschen überlassen, die nur ihren Vorteil suchen. Die Schwächeren würden an die Wand gedrückt. Es ist tatsächlich ja auch der Staat, der dem Durchschnittsmensch seine Sicherheit verdankt. Da müssen wir auch ehrlich sein. Es gibt einen zweiten Haupttext von einem anderen Apostel, von Petrus. Und diesen Text möchte ich gleich mal lesen. Petrus argumentiert in diesem zweiten Haupttext zu diesem Thema, der steht in 1. Petrus 2, 13 bis 17, ganz ähnlich. Auch von Petrus wissen wir, er weiß um die Ungerechtigkeiten, die von staatlicher Seite ausgehen können. Er ist ins Gefängnis geworfen worden, ja, und blenden wir zurück, oder Ewald hat es letzte Woche auch angesprochen, am Ende seines Lebens wurde er von den Römern umgebracht. Und trotzdem fordert auch er Unterordnung, unabhängig von der sozialen und ethischen Qualität des Staates auf und der Regierenden. Ich lese mal 1. Petrus 2, 13 bis 17. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Um den Text richtig zu verstehen, ist es ganz einfach, brauchen wir bloß weiterlesen. Er spricht nämlich dann nicht nur über die Obrigkeiten, sondern auch über die Haussklaven. Und da sagt er, ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Und dann kommt ein wichtiger Satz, der eben auch für die Regierung gilt. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand des Gewissens vor Gott Leiden erträgt. Er gibt hier Anweisungen, sich dem Staat unterzuordnen. Er gibt Anweisungen, den Haussklaven, sich ihren Herren unterzuordnen. Und zwar nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und das gilt nicht nur für die Haussklaven, das gilt auch für den Staat. Dass die Machthaber Gott selber nicht kennen, an ihm vorbeileben, ist also für die Frage der Unterordnung zunächst belanglos. Aber jetzt kommt natürlich die Frage, die brennt sicherlich auch bei euch schon, die brennt auch bei mir. Bedeutet das denn nun, dass wir uns unter gar keinen Umständen gegen den Staat wehren dürfen? Dass wir überhaupt keinen Widerstand leisten dürfen? Dass man sich nicht widersetzen darf? Und die Bibelkenner, die zücken vermutlich das Alte Testament und sagen, Mensch, was ist denn mit Daniel 2, mit Daniel 7, dieses prophetische Bild von den vier Standbildern, von den vier Reichen, von den politischen Reichen, die durch einen Felsen zertrümmert werden. Ist das nicht ein Bild, dass Christus den Staat einfach doch nicht wertschätzt, dass dies einfach keinen Wert hat? Oder wir denken an Offenbarung 13, das Tier aus dem Meer, das die Menschen zwingt, seine Nummer anzunehmen, dass keiner mehr kaufen kann oder nicht oder was machen kann, ohne das Tier anzubeten. Ist das nicht ein Widerspruch zu Römer 13? Die beiden Texte lassen sich relativ leicht in Einklang bringen, wenn man versteht, worum es geht. Paulus beschreibt in Römer 13 den Staat in seiner geordneten Form. Nicht in der perfekten, aber in einer geordneten Form. Also ein Staat, der sich an seine Grenzen hält. Wir haben vorher festgestellt, Staat und Reich Gottes können nebeneinander und bestehen nebeneinander. Also ein Staat, der sich an seine Grenzen hält, das ist das, was Paulus vor Augen hat. In Offenbarung 13, dieses Tier aus dem Meer, da kommt ein Staat, der in die Konkurrenz zu Gott begibt, der an die Stelle Gottes tritt und selbst Gott sein will. Und damit natürlich sein ureigenstes Wesen als Diener Gottes, wie wir es bei Paulus gelesen haben, verleugnet. Und in diese Folge dessen kann er natürlich Gehorsam nicht mehr einfordern. Wer sich an die Stelle Gottes setzt, der kann keinen Gehorsam einfordern. Die Grenze, wo der Gehorsam endet, die verläuft dort, wo ein Staat für sich selber göttliche Würde und Autorität einfordert, beansprucht. Eine Würde, die allein Gott zusteht. Und wo er anfängt, menschen- und lebensverachtend zu handeln. Wo er verlangt, Grenzen zu überschreiten, die Gott gesetzt hat. Und dort, wo er Christsein und christliche Verkündigung verbietet. Auch diesen Vers kennen wir und der wird ja häufig zitiert. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, stimmt. Steht in Apostelgeschichte 5, 28. Und da geht es darum, dass den Aposteln verboten wurde, im Namen Jesu zu lehren und zu predigen. Das heißt, das Evangelium zu verkündigen. Und das tatsächlich ist natürlich wirklich ein Grund, wo man sagen darf, nein, hier ist die Grenze erreicht, die der Staat auch nicht mit Anordnungen überschreiten darf. Petrus hat diese Zweiteilung auch drin. Er führt es sehr schön aus, wenn er weiterlässt im 1. Petrusbrief im Kapitel 4. Da bringt er auf einmal eine Zweiteilung. Der sagt, es gibt zwei Arten, wie wir leiden können. Er schreibt an die Christen in der Zerstreuung, in der Diaspora. Die eine Art und Weise ist die, dass wir als Verbrecher leiden, wo der Staat uns bestraft, in Klammer, und das ist völlig zu Recht. Und es gibt eine andere Weise, wo wir als Christen leiden, wo wir nämlich leiden, weil wir das Evangelium verkündigen und deswegen eins auf die Mütze bekommen. Diese zwei Arten gibt es. Im ersten Fall ist der Ungehorsam gegenüber dem Staat nicht legitim, im anderen ist das. Und gehen wir nochmal auf die Antwort Jesu an die Pharisäer. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Indem der Kaiser seine Funktion erfüllt als Garant der Ordnung, ist ihm Gehorsam zu leisten. Aber diese Pflicht endet, wo der Kaiser nicht mehr Kaiser und Gott nicht mehr Gott ist, sondern der Kaiser sich zu Gott macht. Über die Form legitimen Widerstands könnte man da nicht eine ganze Reihe machen. Da wäre noch viel zu sagen und das würde auch den Rahmen dieser Gottesdienstpredigt sprengen. Deshalb nur ein kurzer Satz dazu. Selbst wo Widerstand legitim ist, raten alle neutestamentlichen Texte von einem gewaltsamen Widerstand ab. Alle. Ja. Ratzinger sagt, finde ich sehr schön ausgedrückt, das Neue Testament kennt nicht den Revolutionär, sondern den Märtyrer. Ich möchte es an der Stelle nicht vertiefen, aber nur ein, zwei Stellen vielleicht bringen, nämlich das beispielsweise, wo Matthäus eben dem Malchus das Ohr abschlägt und Jesus sagt, greif nicht zum Schwert, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Also, was folgern wir aus diesen Texten, die wir jetzt da doch etwas genauer angeschaut haben? Ich möchte ein paar Schlussfolgerungen euch gerne mitgeben. Das Erste, weder Paulus noch Petrus verherrlichen in unkritischer Weise den Staat als letzte Autorität. Sie schreiben ihm keine Göttlichkeit zu. Aber sie erkennen seine ihm von Gott gegebene Ordnungsfunktion an. Das ist das Erste. Sie erkennen seine Ordnungsfunktion an. Zweitens, und dabei kommt es nicht mal so sehr auf die persönliche Gläubigkeit oder die guten Absichten der Staatsorgane an, sofern sie Frieden und Recht garantieren, entsprechen sie einer göttlichen Verfügung. Stellen Sie eine Schöpfungsordnung dar. Und einem solchen Staat, auch wenn er nicht perfekt ist, und seinen Organen gegenüber sind wir zur Unterordnung verpflichtet. Drittens, die Unterordnung findet dort ihre Grenze, wo der Staat sich als selbst als höchste Autorität versteht und wo er mit Gott in Konkurrenz tritt, wo er sich menschenfeindlich, lebensfeindlich verhält, wo er die Übertretung von Gottes Geboten fordert oder aber die Verkündigung des Evangeliums verbietet. Und wo das geschieht, da dürfen wir als Christen uns auch widersetzen. Nicht in Form eines gewaltsamen Widerstands, aber in Gehorsamsverweigerung. Viertens, und jetzt wird es noch konkreter, im Umkehrschluss bedeutet das, nicht jede Forderung des Staates, auch nicht jede Einschränkung durch den Staat berechtigt uns zum inneren oder äußeren Widerstand oder befreit uns von der Gehorsamspflicht. Und auch nicht jede Einschränkung individueller Rechte und Freiheiten darf mit der Begründung ignoriert, boykottiert oder gar bekämpft werden. Man müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer das tut, und das sage ich ganz deutlich, wer das tut, der steht in der Gefahr, Gottes Wort zu missbrauchen. Manchmal wird in der Verkündigung der Eindruck erweckt, der Glaube und die Bindung an Christus seien so ein Geschenk, das uns von allem befreit, was uns unangenehm ist. Ja, Christus befreit. Er befreit uns von der Schuld, die wir auf uns laden. Er schenkt uns neues Leben und er bringt uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, sind wir als Christen befreit. Aber wir sind auch an Gott und sein Wort gebunden. Und dieses Wort, und das muss man einfach auch sagen und betonen, dieses Wort schränkt uns auch ein. Dieses Wort nimmt uns Freiheiten, die andere guten Gewissens für sich in Anspruch nehmen. Wir haben eben nicht die Freiheit, zurückzuschlagen, wenn uns einer schlägt. Wir haben nicht die Freiheit, den anderen zu hassen, weil er uns hasst. Wir können als Christen nicht ungehemmt unsere Sexualität ausleben, obwohl wir das vielleicht manchmal möchten. Und wir haben nicht die Freiheit, staatliche Anordnungen zu ignorieren, weil sie uns nicht gefallen. Als Christen haben wir mit Einschränkungen zu leben und im Ertragen von Einschränkungen Vorbild zu sein. Damit schließe ich an das, was ich in meiner letzten Predigt gesagt habe, mit dem Plädoyer für eine neue Bescheidenheit. Es ist letztlich eine Frage der Authentizität und es ist ein Prüfstein für unsere Glaubwürdigkeiten als Christen, ob wir auch dann noch bereit sind, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, wenn es uns in der Entfaltung unseres Egos einschränkt oder wenn es uns Grenzen setzt. Und fünftens, wir alle brauchen eine gute staatliche Ordnung. Und eine gute staatliche Ordnung braucht uns als Christen. Deshalb fordert Paulus in seinem Brief an Timotheus zur Fürbitte auf. Zur Fürbitte für die Regierung und für die Verwaltung. Und, gehen wir nochmal ins Griechische, er verwendet den Infinitiv Präsens. Das heißt, nicht ein einmaliges Gebet, sondern ein fortlaufendes Tun. Paulus fordert uns auf, fortlaufend für die Regierenden und für die, die in der Verwaltung sind, zu beten. Was für uns selbstverständlich ist, für zur Zeit des Paulus nicht, wir beten für den König, nicht zum König. Das war das, was Paulus einfach auch immer wieder deutlich gemacht hat. Wir sollen für die Regierungen, für deren Verwaltungen beten, für die Kanzlerin, für die Ministerpräsidenten, die Kultusminister, die Gesundheitsämter, die Kommunalverwaltungen, die allesamt im Moment, und da spreche ich wirklich auch aus dem eigenen heraus, schwierige Entscheidungen treffen müssen. Ob sie Kindergärten zumachen, ob sie Betreuungseinrichtungen schließen, ob Gaststätten geschlossen werden, ob sie die Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Für die sollen wir beten, insbesondere in Krisenzeiten wie jetzt gerade. Ich habe am Freitag, und damit komme ich jetzt dann zum Schluss, am Freitag habe ich einen ganz interessanten Pressebericht gelesen und den fand ich irgendwie vom Stil her außergewöhnlich. Und zwar über die Sitzung des Bundestages. Und diese letzten Zeilen möchte ich euch gerne mal noch zitieren. Da stand drin, es ging also erstmal darum, dass die AfD gesagt hat, naja, man muss auch mit Opfern rechnen, ich formuliere es jetzt mal frei, muss halt abwägen, dass Menschen sterben, ist dann einfach auch normal. Und dann kommt so ein, hat ja einer widersprochen, und dann kommt so diese Passage, wo es heißt, währenddessen blickt auf der Regierungsbank Angela Merkel auf ihrem Tisch. Das Land stehe vor 4 harten Wintermonaten, hat sie gerade gesagt. Die Leute auf den Ministerstühlen haben wie alle anderen diese 4 Monate vor sich. Und man fragt sich, wer in dieser Lage mit ihnen eigentlich gern tauschen würde. Ich fand es einen bemerkenswerten Satz für das, dass er in der Zeitung stand. Als Christen wissen wir, dass unsere eigentliche Staatsbürgerschaft woanders liegt. Ja? Unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel, das kennen wir. Aber so wie Jesus sich nicht zu schade war, Mensch zu werden und sich in die Hände der Menschen auszuliefern, so geben auch wir nichts von unserer Größe und Würde als Gotteskinder preis, wenn wir den Staat respektieren und seine Anordnungen befolgen. Auch jetzt, und das sage ich ganz deutlich, und da positioniere ich mich auch jetzt in dieser harten Corona-Zeit. Es kommt der Tag, an dem alle Gewalten sich vor Gott verantworten werden müssen und auch schließlich verschwinden werden und wo Gott sein Reich aufrichtet. Aber bis es soweit ist, sind wir aufgerufen, die wertzuschätzen und in der Fürbitte zu begleiten, die sich Tag für Tag darum mühen, Recht, Ordnung, Sicherheit und Frieden in unserer Gesellschaft aufrechtzuerhalten und uns damit einfach Sicherheit geben.